Es ist schön, nochmal heute Morgen hier zu sein. Ich war schon lange nicht mehr da, ist mir eben aufgefallen. Genau, soll euch auch ganz liebe Grüße bestellen von Marion. Und genau, der November ist ja irgendwie so ein Monat, wo wir so über unser Leben nachdenken, wo wir über unser Land oder unser eigenes Leben so nachdenken. Und da habe ich gedacht, ich kann heute irgendwie schwer so eine ganz normale Predigt halten und habe gedacht, ich mache das heute ein bisschen anders. Und dafür habe ich was mitgebracht. Denn ich möchte euch eine Lebensgeschichte erzählen. Und das ist die kleine Gudrun. Gudrun ist vor kurzem geboren worden und wir befinden uns auf einer Zeitreise, denn wir sind zurückgereist in das Jahr 1949. Heute ist der 3. Juli und Gudrun wurde frisch geboren. Sie ist das Kind von Ernst Richard und Hildegard aus Kaffhausen. Gudrun ist das zweite Kind, sie hat noch einen 3 Jahre älteren Bruder, den Hans Martin, und es sind beide absolute Wunschkinder. Und wie das Leben so geht, die Kinder werden schnell größer, denn Gudrun ist ein Kindergartenkind schon geworden. Sie spielt gerne, sie hüpft gerne mit den anderen Kindern so herum und freut sich das Leben. Sie geht gerne in den Kindergarten und liebevoll behütet wächst sie bei ihren Eltern Ernst Richard und Hildegard auf. Beide sind sehr warmherzige Menschen, die ihren Kindern viel Liebe geben. Auch wenn Ernst Richard, der ist vom Beruf Rechtsanwalt und das sind ja meistens auch nicht so ganz entspannte Menschen, der eher so ein bisschen streng ist. Und diese Strenge, aber auch diese Liebe geben die Eltern weiter. Auch der Glaube ist ihnen wichtig. Jeden Sonntag gehen sie gemeinsam in den Gottesdienst als Familie, um aufs Wort zu hören. Gudrun geht in dieser Zeit in die Sonntagsschule, kennt man das hier? Kindergottesdienst, wie auch immer. Und dort wird ihr mehr oder weniger kindgerecht vom Glauben an Jesus erzählt. Und sie entwickelt einen vertrauensvollen Glauben zu diesem Herrn Jesus. Abends betet sie vor dem Schlafengehen voller Vertrauen: Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Amen. Und dann schläft sie friedlich und freudig ein. Die kleine Gudrun, sie wird größer, mittlerweile ist sie ein Grundschulkind geworden. Sie geht manchmal mit ihrem Bruder, manchmal aber auch schon alleine, morgens zur Schule, traut sich den Weg alleine zu gehen und sie ist gerne in der Schule. Sie bekommt von zu Hause die nötige Unterstützung, ist ja auch nicht unwichtig, und sie hat sehr gute Noten. Sogar noch bessere Noten wie ihr Bruder Hans Martin, der auch ein sehr guter Schüler ist. Und als sie noch größer wird, da geht sie auf die Realschule, sagen wir heute, damals hieß es Mittelschule, und auch dort gehört sie zu den Besten in ihrer Klasse. Im Konfirmandenunterricht und in der Jugendarbeit der Stadtmission ist sie voll dabei. Auf einer Gemeindefreizeit, Gudrun ist in der Zwischenzeit schon 14 Jahre alt, frisch konfirmiert, erzählt der Jugendleiter, dass man ganze Sache mit Jesus machen soll. Er sei das gute Fundament für ein gutes Leben, wo man einen Wegbegleiter im Leben hat, der immer da ist. Und das ist wichtig fürs Leben. Und um ganze Sache zu machen, soll man ein Übergabegebet sprechen. Gudrun denkt, Mensch, ich bin doch eigentlich schon mein ganzes Leben mit Jesus unterwegs, aber ich gehe mal lieber schnell auf mein Zimmer und da knie ich mich hin und dann bete ich, denn ich will auch nichts falsch machen. Herr Jesus, ich kenne dich schon mein ganzes Leben gefühlt, aber ich möchte heute mein Leben geben. Mit dir ab heute soll mein ganzes Leben dir gehören. Und so steht sie wieder auf, geht wieder zurück zu den anderen Freizeitteilnehmern und freut sich, hat Gemeinschaft mit ihnen. Aber sie merkt, jetzt habe ich dieses Übergabegebet gesprochen, aber so richtig ändern tut sich nichts. Sie war ja auch schon die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Auch getragen durch das Vorbild ihrer Eltern lebt sie voll kindlichem Glauben und wächst fröhlich auf. Auch wenn die Nachkriegsjahre hart waren, so war aus Gutun eine fröhlich junge Frau geworden. Mit 16 Jahren hat sie die Mittelschule beendet, mit den besten Noten der Klasse. Und sie hat Pläne. Sie möchte, wie ihr Bruder Hans Martin, aufs Gymnasium gehen und will danach studieren. Aber hier erlebt sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine herbe Enttäuschung. Ihr Vater, Ernst Richard, greift mit seiner strengen Hand ein. Er hat andere Pläne für ihr Leben. Für ihn ist es die Aufgabe der Frau, den Haushalt zu führen, ihr Mann zu stärken, für ihn da zu sein, wenn Kinder kommen, sich um die Kinder zu kümmern, und so darf sie nicht aufs Gymnasium gehen, darf kein Studium machen, sondern sie muss für 2 Jahre auf die Haushaltsschule in der Nähe von Kaffhausen gehen. Die Zeit in der Haushaltsschule ist hart. Das Lernen fällt ihr nicht schwer und auch hat sie das nötige Geschick. Aber mit der Zeit begreift sie immer mehr, dass ihre Lebenspläne hinüber sind. Sie lassen sich nicht mehr realisieren. Sie hat keine Hoffnung, dass nach der Haushaltsschule ihr Vater sie aufs Gymnasium gehen lässt, geschweige denn studieren. Und dies hat Konsequenzen für die Beziehung zu ihrem Vater. War es bisher von großem Vertrauen geprägt, so ist jetzt Enttäuschung angesagt. Und irgendwie, immer wenn sie sich begegnen, da steht etwas im Raum zwischen ihnen. Aber Gudrun weiß nicht, damit umzugehen. Weiß nicht, wie sie es ansprechen soll. Immer wenn sie es versucht hatte, hat ihr Vater abgeblockt. Und so bleibt es zwischen ihnen und die Beziehung bleibt belastet. Kurz vor ihrem 17. Geburtstag lernt Gudrun dann auf dem Jahresfest des Gemeinschaftsverbandes den schönen Karl kennen. Ein super gut aussehender junger Mann, drahtig, groß und auch in der Jugendarbeit der Stadtmission von ein paar Orten weiter stark engagiert. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und am 17. Geburtstag kommen Gudrun mit Karl zusammen und sie sind einfach freudestrahlend. Sie sind einfach immer gerne zusammen. Sie verbringen gerne Zeit miteinander und sind füreinander da. Und das ist auch gut für Gudrun. Karl hilft ihr oder steht ihr bei, ist für sie da, hört ihr zu, wenn sie über die Enttäuschung mit ihrem Vater spricht. Aber auch Gudrun ist für Karl da. Als er gerade im elterlichen Betrieb seine Schreinerlehre beendet hat, stirbt plötzlich sein Vater. Und so muss er neben den normalen Arbeitstagen noch dienstags und Donnerstag und jeden zweiten Samstag auf die Meisterschule gehen, damit er den elterlichen Betrieb weiterführen kann. Und so konnten sie sich gar nicht so oft sehen, wie sie wollten. Und die 35 Kilometer, die zwischen den beiden Orten waren, was war für damalige Verhältnisse eine große Entfernung, war auch nur möglich, die Beziehung weiterzuführen, weil Karl den Wagen von der Schreinerei hatte. So konnten sie sich immerhin ab und zu sehen. Kurz nach Gudruns 18. Geburtstag, als sie die Haushaltsschule beendet hat, und dann durfte sie endlich mit dem Segen der Eltern ihren Geliebten Karl heiraten. Die Hochzeit war ein richtiges Fest. Erst in der Kirche haben der Pastor und der Prediger der Stadtmission einen wundervollen Festgottesdienst abgehalten und sie durften beide Ja zueinander sagen. Danach ein tolles Fest mit Freunden und Familie in der Stadtmission. Es war ein rauschendes Fest. Gerne hätte Gudrun auch mit Karl eine Runde getanzt. Aber das war nicht möglich. Nicht mit ihren Eltern. Und nicht mit ihren Schwiegereltern. Für die galt noch, ein Bein, das sich zum Tanzen dreht, das wird im Himmel abgesägt. Trotzdem ein schönes Fest. Aber so war das damals in den Stadtmissionen. Und so zog Gudrun von Kaffhaus nach Kleinkaff ins Hause Schmidt, wo Karl mit seiner Mutter wohnte. Christine und das Leben änderte sich schlagartig. Sie wusste, dass ihre Schwiegermutter nicht so einfach war. Sie war anders wie ihre Eltern. Kühl, nüchtern, distanziert. Karl kam damit klar, er kannte es nicht anders. Er hatte die Herzlichkeit von seinem Vater geerbt. Und so war es für gut und schwer, insbesondere dann, wenn Karl außerhalb der Schreinerei bei Kunden am Arbeiten war. Und für Christine war klar, ich bin fürs Haus zuständig. Karl und Gudrun sollen sich um die Schreinerei kümmern, sollen gucken, dass da alles läuft und dass es gut wird. So war sie 2 Jahre auf der Haushaltsschule gewesen, hatte Kochen, Waschen, Putzen, den Haushalt führen, planen, alles gelernt und nun durfte sie es nicht anwenden. Sie übernahm stattdessen die Buchführung, schrieb Rechnungen, erledigte kleinere Arbeiten in der Schreinerei und sorgte dafür, dass es dort immer so sauber war, dass jederzeit Kunden vorbeikommen konnten. Auf der einen Seite war der Alltag hartes Geschäft. Trotzdem freute sie sich auch über diese neuen Aufgaben, weil es nochmal was ganz anderes war. Und auf der anderen Seite war sie auch froh, dass sie bei Karl war, denn bei ihm fühlte sie sich sehr wohl. Er kümmerte sich sehr um sie und er genoss es, wie sie ihn immer anhimmelte und einfach gerne mit ihm zusammen war. Als er die Meisterschule beendet hatte, war sie richtig stolz auf ihn. Karl war so ein richtiger Holzwurm, der neben Gudrun Holz über alles liebte. Scherzhaft sagte sie immer, am liebsten wäre er selber ein Stück Holz gewesen. Und auch in der örtlichen Stadtmission fühlte Gudrun sich wohl. Sie waren schnell neue Freundinnen und Freunde, aber sie merkte auch, seit der Spannung mit ihrem Vater fiel es ihr schwer, anderen Menschen wirklich zu vertrauen. Sie kam immer in dieser Beziehung bis zu einem gewissen Punkt und dann machte sie dicht. Auch im Kirchenchor der örtlichen Gemeinde ging sie mit Karl jede Woche zum Chor, denn sie liebten beide das gemeinsame Singen. Und kurz nach ihrem 21. Geburtstag war sie schwanger und dann wurde Dirk geboren. Im Abstand von 2 Jahren folgten auch Stefan und Daniel. Die junge Familie war glücklich. Durch den eigenen Nachwuchs verbrachte Gudrun jetzt mehr Zeit zu Hause. Im Haushalt durfte sie trotzdem nicht mehr helfen. Aber die Zeit mit den Kindern, die füllte sie aus. Und die Familie war ein verschworener Haufen. Und Gudrun und Karl saßen oft abends miteinander und überlegten, wie sie die Erziehung von ihren Kindern gestalten sollen. Immerhin blieb auch etwas mehr Zeit, dass sie ab und zu sich mit Freunden treffen konnten. Gemeinsam spielten sie mit den verschiedenen Kindern, manchmal in der Stadtmission, manchmal auch in den Häusern bei den verschiedenen Familien zu Hause. Finanziell ging es ihnen gut. Die Schreinerei machte einen nicht reich, aber man konnte gut davon leben. Und so vergingen die Jahre sehr rasch. Die Kinder wuchsen heran. Und dankbar war Gudrun für Christa. Christa war eine ältere Frau aus der Gemeinde. Und bei ihr hatte sie eine Freundin gefunden. Eine der ganz wenigen, der sie sich völlig anvertrauen konnte. Mit der sie über alles reden konnte. Sie war froh, weil Christa, da konnte man alles ansprechen. Sie war beeindruckt von ihrer Lebenserfahrung und wie weise sie auch ja, mit den schwierigen Dingen des Lebens umgehen konnte. Manchmal sprachen sie auch darüber, wie sie mit ihrer Schwiegermutter umgehen konnte, weil die so unnahbar war, sie nichts zu Hause machen lief. Oder manchmal hätte sie sich auch gerne den Rat bei ihrem Vater geholt, aber das Verhältnis blieb angespannt. Mittlerweile war Gudrun 41 Jahre alt. Die Kinder begannen groß zu werden. Dirk hatte gerade seine Ausbildung zum Schreiner beendet. Er war seinem Vater so ähnlich. Er ist in die familieneigene Schreinerei mit eingestiegen. Stefan hatte eine Ausbildung zum Elektriker begonnen und Daniel war gerade aufs Gymnasium gewechselt. Sie waren stolz auf ihre Kinder. Obwohl sie nicht so streng waren wie ihre eigenen Eltern, konnten sie doch sagen, es war gelungen. Die Kinder waren alle fleißig und gescheit, gingen alle mit in die örtliche Stadtmission und hatten ihren Weg mit Jesus begonnen. Es war toll, wenn sie als Familie zusammen waren und einfach Zeit miteinander verbrachten. Im Februar war Dirk dann mit seinem ersten eigenen Auto unterwegs. Nachts kam ihm auf der Straße ein betrunkener Fahrer entgegen, krachte voll bei ihm ins Auto und er war sofort tot. Gudrun war tief traurig. Gemeinsam mit Karl saß sie abends im Esszimmer und sie weinten. Und gemeinsam mit den Brüdern Stefan und Daniel versuchten sie, sich dem Schmerz zu stellen, den der Tod von Dirk auslöste. Abends saßen sie gemeinsam am Esstisch, um über die Erlebnisse mit Dirk zu reden. Jeder erzählte, was er mit ihm erlebt und was sie miteinander verbunden hatte. Es tat gut, als Familie darüber zu reden, miteinander zu beten und auch das ganze Nichtverstehen an Gott abzugeben. Und dankbar waren sie auch für die Anteilnahme und die Unterstützung aus der Stadtmission und der örtlichen Kirchengemeinde. Es tat gut zu wissen, wir müssen es nicht alleine tragen, sondern wir sind aufgehoben in einer Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig tragen. Christine ging mit dem Tod ihres Enkels anders um. Sie zog sich zurück, wenn der Rest der Familie im Esszimmer saß und sich austauschte. Äußerlich ging sie ihrem Tagesgeschäft nach wie immer, diszipliniert, wie sie eben war. Eines Tages, Gudrun wollte gerade hoch auf ihr Zimmer gehen, da kam sie am Zimmer von Christine vorbei. Und sie hörte, wie ihre Schwiegermutter alleine in ihrem Zimmer war und weinte. Sie klopfte und voller Herzklopfen ging sie in das Zimmer hinein. Sie nahm Christine in den Arm. Sie weinten zusammen. Sie beteten zusammen. Nach über 20 Jahren ließ die Schwiegermutter das erste Mal wirklich Nähe zu. Irgendwie hatte es vorher nie so richtig funktioniert. Aber am nächsten Morgen war alles wie immer. Christine ging diszipliniert dem Alltag nach. Während die Familie nach und nach in den folgenden Monaten zurück ins Leben fand, kam eine unerwartete Nachricht für Gudrun ins Leben. Mit fast 42 Jahren war sie erneut schwanger geworden. Aber freuen konnte sie sich nicht darüber. Vor wenigen Monaten hatte sie ihren ältesten Sohn Dirk verloren und nun sollte sie noch mal ein Kind bekommen. Wie sollte das gehen in ihrem Alter? Mit Karl saß sie abends oft zusammen. Sie überlegten, was sollen wir tun? Soll sie dieses Kind austragen? Soll sie es annehmen? Kann sie es überhaupt? Oder sollen sie es abtreiben lassen? Gudrun ging wieder mal zu Christa, der älteren Frau aus der Stadtmission. Wenn sie mit jemandem darüber reden konnte, dann mit ihr. Und Christa war einfach super. Sie verurteilte sie nicht für ihre Gedanken, das Kind auch abtreiben zu lassen, für diese Möglichkeit, diese überhaupt in Betracht zu ziehen. Trotzdem machte ihr Christa Mut, sich auf dieses Kind einzulassen. Aber egal, wie sie sich entscheiden würde, sie würde zu Gudrun und Karl stehen. Sie wäre an ihrer Seite. Und das tat gut. Gut, mal ganz ehrlich alles aussprechen zu dürfen. Nicht verurteilt zu werden für diese Gedanken. Und so konnte sie sich auch mit Karl dazu durchringen, dieses Kind zu bekommen. Trotz ihres Alters lief alles reibungslos. Sie nannten ihren Sohn Simon. Und bei der Geburt schon sagte Gudrun zu Karl, dieses Kind geben wir ganz an Gott. So wie Hannah damals Samuel ganz Gott gegeben hat. Anders werde ich nicht den Mut finden, dieses Kind bei uns in der Familie zu halten. Und so wuchs auch Simon heran. Manchmal erwischte sie sich dabei, wie sie ihn überbehütete. Wohl auch eine Reaktion auf den allzu frühen Tod von Dirk. Und gleichzeitig verlieh er Simon auch neue Lebensfreude, den sie nach dem Tod von Dirk etwas verloren hatte. Ja, in diesem Kind lag auch für sie etwas Besonderes. Als Gudrun 58 Jahre alt war, verlor sie innerhalb von wenigen Wochen ihre Eltern. Erst starb ihre Mutter bei einer eher harmlosen Operation. So richtig wusste man gar nicht, warum sie das nicht überlebt hatte. Und nur wenige Wochen später starb ihr Vater an einem Herzinfarkt. Karl und Gudrun wollten ihn besuchen, kamen ins Haus und er lag nur noch tot am Boden. Eigentlich hätte er eine Woche später zu ihnen nach Kleinkraft ziehen sollen, weil er das zu Hause nicht mehr alleine konnte. Nun war er tot. Und die Beziehung zwischen Gudrun und ihrem Vater war ungeklärt. Dabei hatte sie sich ausgemalt, wie sie das, was sie trennte, ansprechen konnte, wenn er zu ihnen nach Kleinkraft zog. Aber jetzt war es zu spät. Wieder war Christa für sie da. Sie hörte Gudrun zu, denn für Gudrun brach eine Welt zusammen. Sie stellte sich als ganze Person mit ihrer ganzen Identität in Frage. Da erklärte ihr Christa etwas ganz Wichtiges. Sie sagte, Gudrun, unser ganzes Leben besteht aus ganz vielen Abschnitten. Und jeder Lebensabschnitt ist wie ein eigenes Bauwerk. Aber keines unserer Bauwerke wird vollendet und perfekt sein. Jeder Lebensabschnitt ist in gewisser Weise auch eine Ruine. Wir haben Fehler gemacht, wir haben andere enttäuscht und wir wurden von anderen enttäuscht. Sätze wurden uns in bestimmten Lebensphasen mitgegeben. Es gibt und es gab Brüche in unserem Leben. Menschen sind in unserem Leben dazugekommen, andere sind aus unserem Leben auch wieder verschwunden. Wir haben Gutes erlebt und Schwieriges. Manches ist uns gelungen und manches ist offen geblieben. Aber jedes Bauwerk bleibt unvollendet. Jede Ruine prägt unser Leben. Und Gudrun, wir sind auch Ruinen der Zukunft. Es wird Bauwerke in unserem Leben geben, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Und wir wissen nicht, ob und wie an ihnen weitergebaut wird. Auch diese Bauwerke in unserem Leben werden unvollendet bleiben. So besteht unser Leben aus vielen unterschiedlichen Ruinen, die unser Leben geprägt haben und auch unser Leben prägen werden. Und in jeder Phase unseres Lebens begegnen uns Menschen. Sie stellen uns und unsere Bauwerke in Frage. Durch sie verändern wir uns. Und Sünde wäre, wenn wir unsere unvollkommene Identität nicht annehmen wollen, sondern wenn wir perfekt sein wollen. Denn dann wollen wir sein wie Gott. Und gut, und schau dir das Leben doch von Jesus an. Seine Zeit als Kind, die Zeit als Zimmermann, die Zeit als Wanderprediger, wo manche meinen, mit manchen Aussagen schießt ihr doch weit übers Ziel hinaus. Dann die Zeit der Passion, der gewaltsame Tod am Kreuz und auch das Leben von Jesus scheint doch irgendwie an diesem Punkt unvollendet. Durch die verschiedenen Stationen ließ Gott Jesus zu dem werden, der dann geworden ist. An Karfreitag erscheint der Tod von Jesus als sinnlos und als Katastrophe. Und Ostern korrigiert Karfreitag nicht, aber lässt eine neue Sicht auf Karfreitag auch zu. In seinem Leben und Sterben wird das Annehmen der eigenen Identität, der unvollendeten Bauwerke in unserem Leben ermöglicht. Paulus schreibt in 2. Korinther 10, 4, Vers 10, auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesu teilhaben. Wir werden einst sterben mit unserer unvollkommenen Identität, die wir mit uns bis dahin umhertragen. Das ist das Tragen des Todseins Jesu an unserem Leib. Aber der Tod Jesus, das ist auch der auferstandene Herr. Und wenn wir einst sterben, dann werden wir auch Anteil an dem auferstandenen Jesus haben und in seinem Reich leben. Denn Paulus schreibt weiter, in unserem sterblichen Dasein wird sich zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben werden. Gudrun hörte genau hin. Sie dachte an die verschiedenen Bauwerke ihres Lebens. Still ging sie nach Hause und dachte darüber nach. Ja, die Beziehung zu ihrem Vater, die blieb sein unvollendetes Bauwerk. Was die Beziehung selbst zu Menschen bis heute beeinflusst. Ja, manches in ihrem Leben war irgendwie unvollendet. Aber in den verschiedenen Lebensphasen konnte sie auch Wachstum erkennen. Sie hatte gelernt, Verantwortung zu übernehmen für sich, für ihre Ehe, für die Kinder, für die Schreinerei. Und daran war sie gewachsen. Sie hatte sich als Mensch durch all die verschiedenen Lebenssituationen hindurch verändert. Und doch war die Herzlichkeit, die ihr ihre Eltern vorgelebt haben, geblieben. Und auch der Glaube hatte sich durch ihr ganzes Leben durchgezogen. Im Glauben hatte sie etwas gefunden, was ihrer Identität Halt gegeben hat. 2013 wurde für sie ein einschneidendes Jahr. Es begann damit, dass ihre Schwiegermutter Christine nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb. Ihre Beziehung war bis zum Schluss von sehr seltener Nähe geprägt. Auch so eine Ruine. Trotzdem war sie dankbar. Von Christine hatte sie gelernt, dass im Leben immer weitergeht. Egal, was passiert. Gudrun musste nun den Haushalt übernehmen. Oder durfte sie ihn jetzt übernehmen? So ganz genau wusste sie das irgendwie selber nicht. Als nächstes wurde ihr Sohn Simon mit dem Theologiestudium fertig. Ja, sie hatte ihn ganz Gott gegeben, ohne dass Simon davon wusste. Bei seiner Ordination erzählte sie ihm, unter welcher Not er damals geboren worden war. Und voller Dankbarkeit war sie, dass Gott ihr den Mut damals geschenkt hatte, ihn zu bekommen. Nun ging Simon nach Mitteldorf und gründete dort eine neue Stadtmission und tat mit großem Eifer seinen Dienst. Und als drittes gaben Karl und Gudrun die Schreinerei auf und verkauften sie. Karl fiel es schwer, dass er keinen Nachfolger aus der eigenen Familie hatte. Hier dachten die beiden wieder an ihren Sohn, der damals mit in die Schreinerei eingestiegen war und verstorben war. Der Schmerz kam nochmal ganz neu zum Vorschein. Aber sie waren auch dankbar, dass jemand gefunden hatte, der die Schreinerei in ihrem Sinne weiterführt. So genossen sie ihr neues Leben als Rentner. Erstmals alleine und ohne Verpflichtungen der Schreinerei. Es waren gute Jahre. Sie bekamen Enkelkinder und reisten in Länder und auf Kontinente, wo sie noch nie waren. Teilweise mit ihren Kindern. Sie erfreuten sich aneinander und miteinander. Am 27. Juli 2024 verstarb Gudrun im Alter von 75 Jahren an einem Herzinfarkt. Auf der Beerdigung erzählt ihr Sohn Simon die Lebensgeschichte von seiner Mutter. Er erzählte von verschiedenen Lebensphasen, von Bauwerken und Ruinen, die das Leben seiner Mutter geprägt haben. Dass sie durch all diese Bauwerke ihres Lebens sich in ihrer Identität entwickeln konnte. Und das Gudrun ein festes Fundament und Halt in ihrer Identität im Glauben gefunden hatte. Genauso, wie es der Jugendleiter damals gesagt hatte. Simon las die Verse aus 2. Korinther 4, Vers 10 und 11 vor. Auf Schritt und Tritt erfahren wir im eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesu teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich unser sterbliches Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Nach der Predigt sang der Kirchenchor das Lieblingslied von Gudrun. Wir haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben eine Wahrheit, die niemals untergeht. Auf diesem Fundament, auf diesem Felsen, auf dieser Wahrheit hatte Gudrun ihr Leben gebaut. Simon schloss seine Predigt mit einem Gedicht von Bonhoeffer. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle geschlossen, heiter und fest. Wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinem Bewachern frei, freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich von mir selber weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensarten. Als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstämmen, dürstend nach guten Worten und menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich beides zugleich? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht schon vor gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Simon schloss so die Beerdigung und die Menschen, die dort waren, gingen auseinander. Anschließend ging Karl mit seinen Söhnen Stefan, Daniel und Simon nach Hause. Sie waren traurig über den Verlust von Gudrun. Aber sie konnten voller Dankbarkeit auf ihr Leben schauen und auf das, was sie ihnen mitgegeben hatte. Amen.